Ihr hört bei Burger und Bier, der Amerika-Podcast aus New York City. Herzlich willkommen zu bei Burger und Bier, dem Amerika-Podcast aus New York City. Mit mir, Bastian Hartig.
Und mir, Christian Fahrenbach.
Unsere erste richtige Folge, Christian. Also wir hatten ja letzte Woche oder vor zwei Wochen die nullte Folge und jetzt haben wir zum ersten Mal die erste richtige Folge. Ich fange mal damit an, warum dieser Podcast bei Burger und Bier heißt. Also wir haben uns gedacht, wir sitzen ja oft zusammen, also du und ich oder auch mit anderen Freunden, oft eben auch bei Burger und Bier, ganz klassisch, wie man es hier so macht. Und dabei unterhalten wir uns dann über Dinge, die uns so passieren oder die wir beobachten, die uns interessieren. Oft hat das mit Politik und Gesellschaft zu tun und natürlich auch mit Kultur hier in New York, ist ja auch immer ein großes Thema. Und das sind dann eben so Beobachtungen, die wir machen und wo wir uns dann fragen, warum ist es eigentlich so? Was halten wir davon? Und genau in dieser Atmosphäre, bei Burger und Bier eben, wollen wir das hier in diesem Podcast auch machen.
Genau. Also das soll schon mal die Grundstimmung sein von unserer Sendung hier. Die Idee ist zu sagen, die Zuhörenden sollen mitbekommen, was Stadtgespräch ist in New York oder wie interessante Stimmen, von denen wir glauben, dass sie sonst eigentlich nicht so sehr nach Deutschland schwappen, in anderen Medien auf Politik in diesem Land schauen. Oder was ich auch immer interessant finde, ist, dass es in den USA so viele Beispiele dafür gibt, wie Politik und Veränderung im Kleinen gelingt. Einfach weil Menschen Dinge in die Hand nehmen und einstehen für eine Veränderung, die man gar nicht so mitkriegt, wenn man sich immer nur konzentriert darauf, was jetzt gerade Neues in der Bundespolitik in Washington passiert ist. Also eben eigentlich alles Geschichten, von denen wir gedacht haben, Mensch, wenn wir zufällig neben jemandem in der Bar sitzen würden, an der Theke, dann würde vielleicht diese Person uns solche Dinge erzählen, ihre Meinungen, ihre Geschichten, Erlebnisse und Ansichten über Politik. Wir glauben auch, dass das alles wichtig ist, weil die USA ja immer noch ein großes Vorbild auch für Deutschland sind. Ganz viel von dem, was hier passiert, schwappt irgendwann rüber und es ist schon sinnvoll, glaube ich, zu schauen, auch wenn es eine USA-Müdigkeit gibt vielleicht manchmal, welche Trends geschehen hier, weil das oft eben zwei, drei Jahre später auch in Deutschland passiert.
Genau, und jetzt im Vorfeld der Wahlen, die ja im November stattfinden, also in ziemlich genau 7 Monaten, wird es natürlich viel darum gehen, weil es natürlich auch hier das Thema ist, das die Medien dominiert, das dieses Jahr auch dominieren wird. Die Frage, wird es Biden oder wird es Trump? Wie geht es weiter? Nicht nur für Amerika, sondern auch für die Welt. Über die Auswirkungen wird ja viel berichtet und auch viel gesprochen. Also egal, ob es Ukraine ist oder Zukunft der NATO oder auch Zukunft der Weltwirtschaft. Also alles wichtige Sachen. Deswegen wollen wir darüber halt hier auch sprechen. Und bevor wir uns aber damit beschäftigen, sollten wir uns, glaube ich, mal vorstellen, oder Christian? Fang du mal an. Wer bist du und was machst du?
Also, ich bin Christian Fahrenbach, bin seit etwas mehr als 10 Jahren in New York und arbeite hier als Journalist und in Deutschland auch als Dozent darüber, wie Journalismus sich verändert. Ich bin Gründungsmitglied bei den Krautreportern, einem Online-Magazin, das ohne Werbung Zusammenhänge und Hintergründe von Nachrichten erklärt. Schreibe dort den täglichen Morgen-Newsletter Morgenpost. Und wenn ich hier in den USA mit Leuten zu tun habe und sie fragen, worüber ich schreibe, sage ich eigentlich meistens alles. Und ich versuche einfach, dieses Land zu verstehen. Und dann kriege ich meistens ein erschütterndes Okay, cool als Antwort. Und das Gespräch zieht dann weiter.
Der Krautreporter-Newsletter, muss ich sagen, ist der, über den Jan Böhmermann mal getweetet hat, dass ihm deine täglichen Mails auf die Nerven gehen, oder? War das so?
Und Klaus Kleber hat mal geweint, meinetwegen.
Ah ja?
Und beide Geschichten erzählen wir, ja, beide
wegen
Geschichten.
Wegen dem Newsletter, oder was? Weil so furchtbar war. Oder so emotional, ich weiß
ja
nicht.
Ja, das war sehr emotional, aber das ist jetzt ein Cliffhanger für Folge 2, würde ich sagen. Und jetzt will ich erstmal wissen, was du denn so machst.
Okay.
Nämlich.
Ja, okay. Also ich bin Bastian Hartig und ich bin seit 2019 hier in New York. Ich bin hauptsächlich Fernsehjournalist für verschiedene deutsche TV-Sender, berichte da über Aktuelles und auch Hintergründiges hier aus den USA. Ab und zu schreibe ich auch und ab und zu mache ich auch was für Radio. Also was so kommt. Also oft ist es Politik, Gesellschaft natürlich, aber wie gesagt, hier in New York, Kultur auch immer ein wichtiges Thema. Also auch das kommt dann schon ab und zu mal vor. So. Okay, also für die erste Folge haben wir uns gedacht, wir reden über etwas völlig Überraschendes, nämlich, Christian, was ist es?
Donald Trump. Denn Donald Trump klickt gut. Aber Spaß beiseite, es ist ja auch so, dass die Leute eine große Trump-Müdigkeit haben, glaube ich. Und dass darin eine ziemlich große Gefahr liegt. Denn um das mal ganz klar und anfangs vorwegzunehmen, Donald Trump ist deutlich extremer, als er es noch vor ein paar Jahren war. Und es lohnt wirklich hinzuschauen, denn als autoritärer, möchte gern Diktator, der sich hier wirklich präsentiert, zählt er ja eigentlich auch darauf, dass wir mürbe werden und dass wir eben nicht mehr aufpassen. Deshalb, also heute soll es gar nicht so sehr gehen um die ganzen Gerichtsverfahren, wie da der Stand der Dinge ist, sondern das Phänomen Trump und die Frage, warum folgen dem eigentlich immer noch so viele Menschen fast schon blind, obwohl er dauernd lügt, obwohl er betrügt, obwohl er gegen ganz viele Werte verstößt, die seinen Anhängern ja angeblich wichtig sind. Ja, also es klingt erstmal nach Quotenhascherei hier, aber wir wollen ein bisschen mehr in die Tiefe schauen.
Ich glaube, diese Müdigkeit, von der du sprichst, die kommt eben auch daher, dass von dieser Flut an Nachrichten, die Donald Trump immer produziert, das war ja schon immer so. Und jetzt ist es natürlich auch so mit den Gerichtsverfahren. Jeden Tag gibt es irgendwas Neues und jeden Tag gibt es wieder irgendeine haarsträubende Äußerung von Trump. Und irgendwann kann man es eben nicht mehr hören. Die Medien sind voll davon. Und irgendwann schaltet man ab, wie du gesagt hast. Aber das könnte eben fatal sein oder das wäre fatal, weil es eben viel zu wichtig ist und weil Donald Trump eine große Gefahr ist im Endeffekt. Ich will mal mit einem Bild anfangen vom Osterwochenende, das so ein bisschen auch ein Licht auf Donald Trump wirft und wie er sich immer so geriert. Also während du und ich nämlich an Ostern in Harlem mit Freunden und Familie beim Muscheln essen waren, Muscheln mit Fritten, nicht Burger und Bier dieses Mal, aber da war Donald Trump, war fleißig und hat da seinen neuesten Merch-Artikel für seinen Fanshop vorgestellt, also wie so ein Staubsaugervertreter, der irgendwie den letzten Schrei irgendwie präsentiert, hat er eine niegelnagelneue God Bless the USA Bibel propagiert. Also auf Social Media hat er sich hingestellt, hat die versucht an den Mann zu bringen. Für $60 kann man die kaufen. Ist jetzt nicht billig. Also ich habe mal bei Amazon geschaut, die billigsten Bibeln, die gibt es schon ab $6. Also Donald Trumps Bibel ist deutlich teurer, aber man bekommt auch mehr dafür, oder? Was ist da alles drin, Christian?
Ja, man bekommt eine unheilsame Verknüpfung von Bibel und amerikanischem Patriotismus, würde ich sagen. Aber da ist eben diese King James Bibel drin. Dann die Verfassung der USA ist drin. Und dann handgeschrieben einige Zeilen eines Liedes, das immer bei Trumps Wahlkämpfen läuft.
Ja, ich spiele das mal ganz kurz an. Das ist hier so eine Erkennungsmelodie. Immer wenn er auftritt, so wie beim Präsidenten, Hail to the Chief kommt, diese Musik kommt bei Trump, wenn er auftritt, immer dieses Lied hier. Genau, und man hört es schon, die Leute jubeln. Also zu diesem Lied läuft er da immer ein bei seinen Rallyes und das peitscht dann die Menschen immer so richtig auf. Er steigert die Vorfreude bei seinen Anhängern, wenn dieses Lied kommt.
Genau, und dieser Text steht jetzt eben auch in dieser Bibel. Lee Greenwood heißt der Künstler. Ist ja fast wie eine richtig schöne ESC-Ballade. Also bleibt sehr hängen. Trumps Musik ist wirklich auch nochmal ein Thema für eine eigene Sendung, weil er wirklich auch dann die Village People spielt und so. Und aber heute soll es eben darum gehen, dass mit dieser Bibel ja nicht nur Wahlkampfspenden gesammelt werden. Der Mann braucht ja Geld, seine Anwaltskosten sind sehr hoch. Sondern auch sich natürlich zeigt, dass Trump im aktuellen Wahlkampf eine Veränderung durchmacht. Und gerade in den letzten Wochen extrem deutlich auf gläubige Christen abzielt, Evangelikale abzielt. Weiße Evangelikale sind eine extrem wichtige Gruppe in den USA. Das kann man sich in Deutschland kaum vorstellen. Es sind so 25% der Wähler identifizieren sich so. Und neben der Bibel, um einfach mal zu etablieren, wie hier überhaupt diese Rhetorik funktioniert, gibt es wirklich mehr und mehr extreme Aussagen, extreme Werbespots. Wir haben dann noch einen zweiten Ausschnitt, mit dem Trump auch spielt. Das wird dann immer so nicht als offizieller Beitrag von ihm verkauft, aber er repostet das bei Truth Social. Es wird natürlich bei Fox News drüber gesprochen. Und in diesem zweiten Spot, man muss sich das wirklich auch mal anhören, um ein Gespür dafür zu kriegen, wie absurd das alles ist.
Ja, ich habe es vorbereitet. Ich höre mal kurz rein. Moment.
And on June 14th, 1946, God looked down on his planned paradise and said, I need a caretaker. So God gave us Trump. God said, I need somebody willing to get up before dawn, fix this country, work all day, fight the Marxists, eat supper, then go to the Oval Office and stay past midnight at a meeting of the heads of state. So God made Trump.
Okay, ich glaube, da kriegt man schon mit, was das für ein Ton ist. Also Trump als fast schon als Stellvertreter Gottes auf Erden oder von Gott auserkoren, hier die Sache zu richten, hier in den USA und auf der Welt generell.
Absolut. Was ja auch wirklich, also es ist ja auch vollkommen lächerlich und erwiesenermaßen Quatsch. Es gab, als es Twitter noch gab.
Erwiesenermaßen Quatsch, dass er von Gott auserkoren worden ist, oder was?
Nein, dass er so viel
gibt's
arbeitet.
Gibt es keine Belege dafür.
wer weiß, was da noch rauskommt. Es gab tatsächlich einen Twitter-Account vor 4 Jahren, der geschaut hat, ab wann Trump anfängt, morgens zu twittern. Und er hat dann einfach morgens immer sehr frei assoziativ irgendwelche politischen Dinge geschrieben. Und dann hat jemand sich hingesetzt und gesagt, Moment mal, das war doch alles das Frühstücksfernsehen von Fox News. Und dann ist tatsächlich, hat dieser Account geschaut, was ab 7 Uhr morgens bei Fox und Friends erzählt wurde. Und er hat dann festgestellt, Trump fing dann so gegen 8.30 Uhr an, über diese Dinge zu twittern. Und wenn das Frühstücksfernsehen vorbei war, dann um 9 oder um 10, ich weiß es nicht genau, was die Zeiten war, bis dahin hatte Trump dann eigentlich aufgeholt. Also er hat dann 8.30 Uhr angefangen und war bis 10 fertig, wo die Sendung von 7 bis 10 Uhr gedauert hat, weil Trump nämlich auf seinem Heim-Videorekorder immer die Werbespots übergeklickt hat.
Es gibt ja sogar diese Anekdoten, dass Politiker oder Menschen, die mit ihm in Kontakt treten wollten oder die ihm eine Nachricht oder ein Message zukommen lassen wollten, dass die natürlich, kann man jetzt nicht einfach beim Präsidenten der Vereinigten Staaten einfach so anrufen. Also was haben sie dann gemacht? Dann sind sie auf Fox News gegangen, weil sie gewusst haben, das schaut er sich jeden Tag in der Früh an und haben dann da sich interviewen lassen und haben dann da versucht, ihre Message zu platzieren und oft hat es dann tatsächlich auch funktioniert. Dann hat man tatsächlich gesehen, dass Trump drauf reagiert hat.
Exakt. Also, ja. Möglicherweise hat er dann Fernsehen geschaut, nachdem er 5 Stunden vorher aufgestanden ist, wie uns dieses Video ja jetzt versichert hat. Es gab auch dieses Wochenende an Ostern nochmal einen Repost bei Truth Social von Trump, in dem er einen Artikel weiterempfohlen hat von einer Webseite namens Washington Times. Die zählt zu diesen sehr verabscheuungswürdigen Webseiten, die einfach Namen kombinieren und sich einem pseudoseriösen Anstrich geben. Aber natürlich gibt es keine Printzeitung Washington Times, sondern das ist eine rechte Hetzseite. Und auf der hat es einen Kommentar gegeben, die letztlich erklärt hat, naja, so, wir feiern ja jetzt Ostern und gedenken an Ostern, dem gekreuzigten Jesus. Und Trump ist eigentlich unser Jesus. Und genauso wie Jesus für Sünden der Menschen gestorben ist, gibt es jetzt eben Trump als Märtyrer und als Kämpfer. Das muss man alles ein bisschen sacken lassen, die Absurdität dieser Aussagen. Aber natürlich wirft das dann auch die Frage auf, woher kommt es eigentlich? Also was würdest du sagen, hat es überhaupt so mit dieser Mischung aus Nationalismus und Religion auf sich? Und vor allen Dingen auch so, Warum nutzt gerade Trump die?
Ja, ich glaube, er nutzt die, um seine Anhänger anzusprechen. Ich glaube, er vermittelt dadurch oder er gibt sich als Vorkämpfer für so eine Idealvorstellung von Amerika oder eine Idealvorstellung, die viele seiner Anhänger von Amerika haben. Also dieses starke Land, stolzes Land, das auf der Weltbühne geachtet wird, vielleicht auch im besten Fall aus deren Sicht vielleicht gefürchtet wird. Und das ist auch ein Bild, das vielen Amerikanern von Kindheit an oft vermittelt wird. Also Amerika ist das beste, das stärkste Land der Welt. Und es ist ein rechtschaffenes Land. Es ist ein Land der Helden, die für die hehren Ideale dieses Landes kämpfen und auch sterben, muss man auch dazu sagen. Also überall auf der Welt, also kämpfen sie für Freiheit. So sehen eben, oder dieses Bild von Amerika wird vielen Amerikanern von klein auf vermittelt. Und es ist natürlich auch ein Land, das sehr stark in christlichen Werten verankert ist. Also in God we trust ist ja das amerikanische Motto. Ich war gestern den ganzen Tag in einem Gerichtssaal hier in New York und da stand das auch ganz groß über der Richterbank und es ist ja auch auf jedem Geldschein, auf jeder Dollarnote ist es zu finden und One Nation Under God ist ja in diesem Pledge of Allegiance, also in diesem Fahnenschwur, den jeden Tag Millionen von Kindern, das muss man sich auch mal vorstellen, Millionen von Kindern in der Schule sagen jeden Tag diesen Fahnenschwur in ihren Klassenzimmern auf, mit der Hand auf dem Herz und den Blick auf die Fahne gerichtet. Und da kommt eben dieses One Nation Under God zum Beispiel vor. Und ich glaube, dass es eben so Symbole wie die Bibel oder auch die amerikanische Fahne sind, die für viele Anhänger von Trump für dieses starke, rechtschaffene Amerika stehen. Und also bei der Fahne ist es ja, finde ich, auch interessant. Also die Fahne hat ja auch so einen Werdegang durchlaufen. Also das war ja inzwischen ist es, finde ich, immer mehr wird es zu so einem Erkennungszeichen für das konservative Amerika. Also früher, finde ich, war das anders. Früher war das so, dass viele Menschen, egal welcher politischer Gesinnung, die Fahne im Vorgarten stehen hatten. Das war irgendwie ganz normal. Das ist ein Ausdruck von Nationalstolz. Aber heutzutage, finde ich, ist es eigentlich eher so, dass man damit zum Ausdruck bringt, dass man Republikaner ist oder dass man die Republikaner unterstützt, dass man konservativ ist. Also man merkt das zum Beispiel, wenn man durch das ländliche Amerika fährt. Und das ländliche Amerika ist ja ganz oft, sind es ja Gegenden, in denen die Republikaner die Mehrheit haben oder in denen eine Mehrheit der Menschen republikanisch wählt, Trump wählt. Und da sieht man viel, viel mehr von diesen Fahnen im Vorgarten zum Beispiel stehen, als es zum Beispiel in so Vorstädten, also in den Suburbs, in den berühmten, berühmt-berüchtigten Suburbs von den Städten ist, die ja oft viel mehr demokratisch geprägt sind. Ich glaube, dass für viele konservative Amerikaner und viele Trump-Anhänger eben diese Symbole für diese Idealvorstellung von Amerika stehen. Also die Religion, die Fahne. Und für die ist es, glaube ich, so ein Symbol für ein Amerika, in dem die Welt aus ihrer Sicht noch in Ordnung war, in der es irgendwie so eine klare Rollenverteilung gab in der Gesellschaft, in der es klare Grenzen gab, also zum Beispiel traditionelle Geschlechterrollen, die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, der Mann geht arbeiten, schafft das Geld dran, ist das Familienoberhaupt. Und wenn man jetzt heute zum Beispiel auf TikTok mal schaut, also auch bei jungen Menschen, die eben auf TikTok sind und da nach konservativen, republikanischen Accounts sucht, dann stößt man ganz schnell auf so Tradwives, also diese Traditional Wives, also diese traditionellen Ehefrauen, die eben diese Geschlechterrollen auch glorifizieren, die sagen, dass es toll ist, wenn die Frau zu Hause bleibt und sich um die Kinder kümmern kann. Und das sagen tatsächlich auch junge konservative Frauen. Und ich glaube, was für die Geschlechterrollen gilt, das gilt auch für andere so gesellschaftliche Bereiche, zum Beispiel für die Hautfarbe, ganz wichtig hier in den USA ja immer, oder auch für die sexuelle Orientierung. Da gibt es irgendwie in der Vorstellung von vielen Anhängern von Trump gibt es so eine klare Hierarchie. Also da steht irgendwie der weiße Heteromann an der Spitze, dann kommt die weiße Heterofrau und dahinter kommen dann erst LGBTQ-Menschen oder Menschen anderer Hautfarbe, Angehörige anderer Minderheiten und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass dieses Motto, also dieses Liberty and Justice for All, was ja auch in diesem Fahnenschwur vorkommt, das gilt eigentlich hauptsächlich für weiße Amerikaner. Also schwarze und Angehörige anderer Minderheiten, die haben, glaube ich, nach wie vor nicht die gleichen Freiheiten. Also auf dem Papier vielleicht schon, aber de facto im realen Leben haben sie nicht die gleichen Freiheiten und auch nicht, erfahren sie auch nicht die gleiche Gerechtigkeit wie weiße Amerikaner. Also ich habe das gestern, wie gesagt, war ich im Gerichtssaal und das war sehr auffällig, dass da sind dann, ich war den ganzen Tag da und da sind dann zig Fälle sind da abgehandelt worden und es war, glaube ich, kein einziger weißer Angeklagter dabei. Das waren alles schwarze Amerikaner, Amerikanerinnen oder Latinos, also wohingegen die Richterin und die Gerichtsangestellten und die Polizisten alle weiß waren. Und ich finde es schon sehr auffällig und ich finde, dass das selbst in einer Stadt wie New York und das war in Queens, also eine der diversesten oder vielleicht die diverseste Gegend überhaupt auf der ganzen Welt und trotzdem gibt es da diese klare Abgrenzung, was, wenn es an die ethnische Herkunft geht oder wenn es um die Hautfarbe geht. Und ich glaube, dass die Angehörigen dieser Minderheiten oder dieser Bevölkerungsgruppen, die fordern eben mehr und mehr den gleichwertigen oder einen gleichwertigen Platz in der Gesellschaft. Und das ist genau dieser Platz, den bisher eben die weißen Amerikaner und Amerikanerinnen eingenommen haben. Und da gibt es eben viele, denen das nicht passt. Die wollen das nicht. Also die sehen in der Diversifizierung der Gesellschaft, die ja voranschreitet, das kann man an den Statistiken ablesen, an den Bevölkerungsstatistiken, also der Anteil der weißen Bevölkerung, der nimmt kontinuierlich ab und zum Beispiel bei den unter 16-Jährigen ist es seit einigen Jahren so, dass die Mehrheit nicht mehr weiß ist, das gab es vorher noch nie und diese Diversifizierung der Gesellschaft, das ist, sehen viele weiße Amerikaner und Amerikanerinnen nicht als Bereicherung, sondern für die ist es eine Bedrohung. Die fürchten nämlich genau um diese dominante Stellung, die sie bisher mit der Hautfarbe ja eigentlich immer mitbekommen haben, die sie quasi vererbt in die Wiege gelegt bekommen haben. Oft sind es Amerikaner mit niedrigerem Bildungsstand, ja, und das sind ja genau die Anhänger von Donald Trump. Also das sind ja die Hauptgruppe von Trumps Anhängern sind weiße Amerikaner mit niedrigerem Bildungsstand. Also und genau, das sind auch genau die eben sich dieses alte Amerika zurückwünschen, weil das ist genau dieses Amerika, in dem sie eine dominante Rolle eingenommen haben. Und dieses Amerika, das gibt es zunehmend so nicht mehr. Und deswegen wünschen sich die das zurück, weil sie sagen, sie wollen natürlich diese Rolle haben, sie wollen diese Vorteile haben, sie haben Angst, diese Vorteile zu verlieren. Und diese Symbole wie die Fahne oder eben auch die Bibel, christliche Symbole, die stehen für Anhänger Trumps, glaube ich, für diese alte Vorstellung von Amerika oder für diese Vorstellung von Amerika, die Sie sich zurückwünschen?
Ja, ich glaube, ich habe als erste Anmerkung dazu noch die Überlegung, dass ich es eine riskante Wette finde von Trump und auch von den Republikanern, zu glauben, dass diese Gruppe noch eine Mehrheit beschaffen kann, weil eigentlich tut sie das ja nicht. Und in den letzten 3 oder 4 Wahlen haben ja auch die republikanischen Präsidentschaftskandidaten die Gesamtabstimmung im Land verloren. Und das führt natürlich noch mehr auch zu so einer Kampfrhetorik und zu sagen, ja, wir gegen die. Ich glaube, da ist es auch, wo dieses Evangelikale den Republikanern begegnet und wo das so eine große Überlappung hat, nämlich streng religiöse Menschen sind ja auch immer eine Gruppe, die sich sehr, sehr bedroht fühlen und die sehr ansprechbar sind auch für diese Erzählung von wir gegen die. Trump erzählt ja ganz viel von diesen extremen Bedrohungen und wie die Radikalen angeblich versuchen, ins Land zu kommen und dass das alles nur Kriminelle sind. Also er bedient auch sehr, sehr stark so eine Rhetorik, die den Evangelikalen dann in dem Moment nicht fremd ist. Und trotzdem ist natürlich die große Frage immer, wie geht das zusammen mit einer Person, die Ehebrecher ist, wegen Vergewaltigung verurteilt wurde, Millionen Gelder dafür zahlen muss und die ja letztlich sich mit Jesus vergleicht. Also das ist ja Blasphemie, also das ist ja antichristlich. Wie siehst du das? Warum glaubst du, dass das in Ordnung geht für die?
Ich glaube, dass für viele Trump-Anhänger der Zweck die Mittel rechtfertigt, ganz einfach. Also denen geht es darum, dieses Wunsch-Amerika, das sie haben, diese Idealvorstellung von Amerika, die es ja so zunehmend nicht mehr gibt, dass sie die vor dem vermeintlichen Untergang, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, retten. Und Trump, der brüstet sich ja immer damit und der schürt ja auch ganz bewusst diese Angst. Der spricht ja ganz oft von Untergang und er, wie du schon gesagt hast, also die Migranten sind zum Beispiel ein Faktor in dieser gesellschaftlichen Veränderung und die er dann immer herausstellt, die er als Mörder bezeichnet, die er als Tiere bezeichnet, als Vergewaltiger. Und auch wenn, also Statistiken ja belegen, dass Migranten in den USA viel weniger Verbrechen begehen als jetzt US-Bürger. Aber trotzdem sagt Trump eben, die vergiften, und ich zitiere ihn jetzt da, sie vergiften das Blut des Landes. Also das ist die Sprache, die er anwendet. Und auch was die politischen Gegner angeht. Der sagt eben auch, dass die Demokraten oder Joe Biden oder die politischen Gegner eben, dass sie das Land hassen und dass sie das Land zugrunde richten wollen. Und ich glaube, durch diese Rhetorik, die zu einer Entmenschlichung führt, rechtfertigt er eben auch jegliches Mittel, also eben auch Gewalt. Er stilisiert es so hoch zu so einer patriotischen Pflicht, glaube ich. Also, dass er seinen Anhängern sagt, sie müssen kämpfen für dieses Land. Das sagt er auch immer in seinen Wahlkampfveranstaltungen. Ich habe das mal hier, ich spiele das mal ganz kurz.
We will liberate our country from these tyrants and villains once and for all. Like those patriots before us. We will not bend, we will not break, we will not yield, we will never give in, we will never give up and we will never, ever, ever, ever back down.
Wir werden unser Land von Tyrannen und Bösewichten befreien, wie die Patrioten, die vor uns kamen, werden wir kämpfen und niemals zurückweichen. Und 2024, das hat er jetzt hier nicht gesagt, aber das sagt er auch oft, 2024 ist unsere letzte Schlacht. Diese Rhetorik verwendet Trump und ich glaube, er braucht diese martialische Rhetorik, weil er muss eben diese Angst schüren, er muss dieses Bild vom drohenden Untergang aufbauen, damit er dieses ganze Narrativ aufrechterhalten kann. Also er ist derjenige, der sich diesen dunklen Mächten in den Weg stellt und er ist der Rächer, sagt er ja auch von sich selbst, und er ist derjenige, der zwischen diesen dunklen Mächten steht und seinen Anhängern. Und da kommt dann wieder dieses Bild von dem vom Gott auserwählten Retter, sage ich jetzt mal, das, von dem wir vorher gehört haben, ins Spiel.
Ich sehe das auch so. Ich finde auch gut, mal solche Beispiele zu spielen, weil man das sich ja wirklich auch kaum vorstellen kann. Ich würde auch auf jeden Fall zustimmen, dass gerade Christen und natürlich streng gläubige Christen sich als sehr bedrohte Gruppe sehen, dass viel sozialer Wandel, sei es durch Ausländer, durch stärkere Anerkennung anderer sexueller Identitäten, sich ihr Weltbild sehr bedroht sehen. Ich bin über eine Statistik oder Umfrage von YouGov gestolpert, in der gefragt wurde, welche Gruppen erfahren eine gewisse Menge oder viel Diskriminierung. Und wenn du da die Gesamtbevölkerung fragst in den USA, dann liegen vorne Muslime und Schwarze. Und ungefähr 75% der Menschen stimmen zu und sagen, die erfahren etwas oder viel Diskriminierung. Dann kommen jüdische Menschen und Christen, sagen ungefähr 40% in der Gesamtbevölkerung. Wenn du aber fragst unter republikanischen Wählern, und dann sehen wir da eben auch nochmal diese hohe Überlappung, und da kann man jetzt diskutieren, was war jetzt zuerst da und Henne und Ei und so weiter, aber das ist natürlich ein System, was sich im Moment immer weiter auch begünstigt. Wenn du fragst unter republikanischen Wählern, welche Gruppe, also ob eine bestimmte Gruppe Diskriminierung erfährt, dann hat keine Gruppe so viel Zustimmung wie die Christen. 65% unter republikanischen Wählern sagen, die Christen werden am meisten diskriminiert. Vor Muslimen, vor Schwarzen, vor jüdischen Menschen. Und das ist ja, also ist ja natürlich der totale Schwachsinn auch. Ich bin aber noch auf ein anderes Argument gestoßen in letzter Zeit. Unter anderem von einem Autor, Tim Alberta heißt der, der ein Buch geschrieben hat, The Kingdom, the Power and the Glory, American Evangelicals in an Age of Extremism. Und er zitiert darin auch ein Argument, quasi ein theologisches Argument, und sagt, Gott hat immer schon Charaktere für seine Zwecke genutzt, die fehlbar waren. Und auch wenn wir uns die Bibel anschauen, dann kommen in der Bibel immer wieder Figuren vor, wie Moses, David, vielleicht auch letztlich Jesus, die alle ihre Schwächen haben. Und diese Schwächen machen sie aber ja dann auch erst zu einem Vorkämpfer für Gott. was tatsächlich ein Argument ist, das einem auf bei Wahlkampfveranstaltungen von Trump auch begegnet. Da wird halt gesagt, ja, der ist halt, das ist halt quasi ein wie sagt man, ein Kanal, ein Vessel, um Gottes Werk auf Erden zu vollbringen.
Ein Handlanger sozusagen.
Gab's ein Handlanger, ja, es ist ein Handlanger. Ja, glaubst du, da ist was dran oder glaubst du, ist das auch nur einfach eine Ausrede, weil man am Ende doch ein faschistischer Haufen ist, der gerne einfach als Weißer die Macht behalten will?
Ich glaube schon, dass im Grunde die Motivation die ist, wie ich auch vorhin gesagt habe, dass eben vor allem weiße Amerikaner, die ja die Mehrheit darstellen von Trumps Anhängern oder ein Teil der weißen Amerikaner eben diese Angst hat, diese dominante Rolle in der Gesellschaft zu verlieren, nicht konkurrieren zu können mit anderen Gruppen, die jetzt eben auch mehr und mehr ihre Rechte einfordern und das wollen die einfach nicht. Und ich glaube, dass das die grundlegende Motivation ist und ich finde es auch interessant, obwohl Trump dieses Bild von sich selbst vermittelt, dass er der Retter ist und dass er der Rächer ist, grenzt er sich doch ganz klar ab und sagt, er ist nicht Jesus. Weil es ist ja so, ein bisschen schlüpft er ja da schon fast in diese Messias-Rolle, aber den Schritt, den gehen sie dann doch nicht, weil das würde dann vielleicht doch viele vor den Kopf stoßen, wenn er jetzt tatsächlich sagen würde, er ist quasi der Messias. Ich meine, ihm wäre es, glaube ich, zuzutrauen, aber also so weit gehen sie dann nicht, weil dann vielleicht die Anhänger, die christlichen Anhänger dann doch sagen würden, also jetzt geht es uns dann vielleicht doch einen Schritt zu weit, oder was meinst du?
Ja, ich habe generell große Schwierigkeiten, irgendwelche dieser Argumente nachzuvollziehen, weil ich sie als überhaupt nicht geschlossen empfinde. Und natürlich Trump, wenn er gefragt wird, nicht ein einziges Bibelzitat nennen kann, sondern dass natürlich einfach nur für ihn ein paar nützliche Idioten sind am Ende. Eine wichtige Wählergruppe, zu der man natürlich auch sagen muss, okay, das hat in den USA immer schon eine größere Rolle gespielt. Es war hier immer schon wichtig und auch irgendwie ertragreich, Gläubige anzusprechen. Also es gibt große Geschichten darüber, dass Jimmy Carter Ende der 70er hat halt immer auch erzählt, dass er an der Sonntagsschule selbst unterrichtet hat. Und wenn man noch eins weiter zurückgeht, in den 60ern war das eine Riesensache, dass John F. Kennedy als Katholik die Wahl gewonnen hat. Das vielleicht noch so als Letztes, weil wir jetzt eigentlich ja auch eben schon ein Fazit gezogen haben, was wir als Motive hinter dieser Christentum-Politik-Verquickung vermuten. Aber vielleicht dann so als Rausschmeißer zu diesem Block noch ein Fun-Fact, den ich gefunden habe und interessant fand, war, dass John F. Kennedy damals tatsächlich überhaupt erst der zweite katholische Kandidat war in einer der großen Parteien. Obwohl damals ein Drittel der Amerikaner katholisch waren. Und es war eben ein großes Ding und eine große Frage, ob ein Katholik überhaupt Präsident werden kann. JFK hat es dann natürlich geschafft. Aber
Joe Biden ist auch Katholik, muss man dazu sagen.
Exakt. Und Joe Biden ist nach JFK erst der zweite Katholik im Weißen Haus.
Interessant.
Ja, krass, oder?
Aber ja. Ich glaube, dass die Religion hier so eine große Rolle spielt und auch immer noch so eine große Rolle spielt, ist, glaube ich, schon auf die Entstehungsgeschichte der USA zurückzuführen, weil halt viele von den Siedlern eben auch mitunter aus religiösen Gründen aus Europa geflohen sind auch, weil sie dort ihre Religion nicht so leben konnten, wie sie wollten oder vielleicht sogar aufgrund ihrer Religion verfolgt wurden und dass viele von den Siedlern sehr strenggläubig waren und es sehr strenggläubige Glaubensgemeinschaften auch waren, die hier rübergekommen sind und die dann eben hier sich ein Land aufbauen wollten oder die Hoffnung hatten, dass sie eben hier ihre Religion so ausleben können, wie sie das möchten. Und ich glaube, dass sich das auch heute noch in der DNA des Landes, möchte ich mal sagen, widerspiegelt und dass das ein wichtiger Grund dafür ist, warum die Religion in diesem Land eine so große Rolle spielt.
Und das sieht man ja auch in solchen, in der sehr hohen Zahl an, ich sage mal, etwas alternativen Religionen. Ja? Also es gibt ja einen Grund, dass auch sowas wie sowas theologisch Waghalsiges wie die Mormonen hier eine so große Bedeutung haben. Aber vielleicht soll es das zu Trump gewesen sein. Ich möchte nämlich überleiten zu einer anderen wichtigen Glaubensrichtung, zu der auch du gehörst. Denn am Ende unserer Sendung wollen wir immer über ein kleines Highlight der Woche reden. Und in der Im Vorgespräch hast du mir schon angekündigt, du bist eigentlich ein Gläubiger in The Church of Beyoncé.
Ja, genau. Eigentlich war ich das lange nicht, aber ich komme jetzt mit einer ungefähr 20-jährigen Verspätung, komme ich jetzt schon langsam auf den Trichter. Und da war das natürlich dann ein Highlight, dass das neue Beyoncé-Album rausgekommen ist. Und ich habe das jetzt deswegen auch ausgewählt, weil ich finde, dass es mit dem Thema, das wir jetzt gerade besprochen haben, auch zu tun hat. Also viele haben ja ein Country-Album erwartet. Ich finde, ich habe es mir jetzt mehrmals angehört und ich finde, es ist kein Country-Album, kann man also nicht behaupten. Es lässt sich nicht in diese Schublade stecken und ich glaube, genau das wollte Beyoncé ja auch. Sie wollte ja nicht sich einfach so in eine Kategorie pressen lassen. Also sie stellt diese Kategorien, diese Genres ja eben auch in Frage in ihrem Album und interessant finde ich den Hergang oder die Entstehungsgeschichte dieses Albums. Also den Ursprung hat es ja am Country Music Festival 2016, als Beyoncé dort aufgetreten ist mit den Chicks zusammen, die früher die Dixie Chicks hießen. Und da gab es eben viele Zuschauer, denen hat es überhaupt nicht gepasst, dass da eine schwarze Frau Country Musik macht. Das war tatsächlich zu viel und da gab es dann auch rassistische, üble rassistische Beschimpfungen, die dann da gefallen sind. Und das liegt auch daran, dass Country vom weißen Amerika eben so für sich beansprucht wird. Und das stimmt natürlich nicht, weil die Wahrheit ist, dass Country, wie so vieles hier in den USA, aus Einflüssen von verschiedenen Kulturkreisen entstanden ist, die sich da vermischt haben. Und da zählen natürlich auch afroamerikanische Einflüsse dazu. Also das sieht man ja schon ganz allein am Banjo zum Beispiel, das in der Country-Musik eine wichtige Rolle spielt und dessen Ursprünge ja in Afrika liegen oder auch in der schwarzen Kirchenmusik, die eben großen Einfluss auf die frühe Country-Musik hatte. Aber mit der Zeit ist Country eben zum Symbol für dieses weiße Amerika geworden und das weiße Amerika hat es für sich beansprucht und da werden schwarze Künstler eben als Eindringlinge gesehen. Eindringlinge, gegen die diese weiße Domäne verteidigt werden muss, so sehen das eben viele. Und da wollte sich jetzt Beyoncé dagegen wehren, auch mit diesem Album und sagen, jeder kann das machen und jeder kann die Musik machen, die er oder sie für richtig hält oder für schön hält und da muss man sich nicht an irgendwelche Vorgaben halten, was Genres betrifft oder wer welche Musik machen darf. Und auch deswegen finde ich das ein sehr wichtiges Album, das sie da rausgebracht hat.
Ich finde es auch gut und ich denke, da wird Beyoncé auch glücklich sein, dass sie zwei so mittelalte weiße Männer wie uns endlich auf ihre Seite gezogen hat.
Dass wir das gut heißen, ganz wichtig.
Ja, genau, exakt.
Und bei dir, was hast du?
Also ich glaube, ich möchte so als Höhepunkt der Woche nochmal den Bogen schlagen zum Anfang der Sendung, denn du hast es so halb erwähnt. Am Ostersonntag saßen wir bei Burger und Fritten bei Burger Muscheln und Fritten, Bier. Ne? Muscheln und Fritten zusammen. Siehst du, ich wollte uns ein bisschen bürgerlicher hier gestalten, aber wir waren natürlich tatsächlich bei Muscheln. Und ich muss wirklich sagen, dass das, als ich überlegt habe, was war jetzt so der Höhepunkt der letzten Tage, war es tatsächlich dieses Zusammenkommen. Denn aus mehreren Gründen. Zum einen war das so schön, weil es so ungeplant immer länger wurde. Also wir hatten auch gut einen sitzen, das war natürlich auch gut. und es gab auch gute Getränke dort. Aber es war einfach schön, dass wir den Raum hatten, nach diesem Osterbrunch, zu dem ja auch deine Frau und ein guter Freund von ihr sich wirklich auch extrem rausgeputzt hatten. Mit Hut, dann auch noch ins Kino gehen konnten zusammen, beide mit Hut und Fedora. Mhm. Und dass wir ins Kino gegangen sind, noch einen guten Film gesehen haben, meiner Meinung nach, The American Society of Magical Negroes, eine gute Satire, die an den richtigen Stellen auch ernst wurde, meiner Meinung nach. Und ich habe das deshalb so als Highlight angesehen, weil ich nochmal dachte, wie wichtig es ist, im Laufe des Jahreslaufs auch solche Termine zu würdigen und zu sagen, jetzt an Ostern machen wir was Besonderes und jetzt zum Sommerbeginn ist dies oder dann feiert man halt den 4. Juli oder Erntedank oder sowas, weil sonst alles so verschwimmt. Und deshalb war das nochmal ein Highlight für mich, dass ich irgendwie auch heute nochmal hier betonen wollte.
Auch für mich, Christian, auch für mich war es ein Highlight. Ich hätte es auch erwähnt, wenn du es nicht aufgegriffen hättest.
Gut. Ja, sehr gut. Gut, das war die Pilotfolge Die erste echte, richtige Folge von Bei Burger und Bier, dem Amerika-Podcast aus New York City mit mir, Christian Fahrenbach, und
mit mir, Bastian Hartig. Hat viel Spaß gemacht. Hoffentlich hattet ihr auch Spaß beim Zuhören und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Und jetzt hören wir noch ein bisschen Trump-Wahlkampf-Playlist, würde ich sagen. Tschüss.
Tschüss. It's fun to stay at the-